Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, und wir sprechen in dieser Ausgabe über Bernhard Haitink, einen der größten Dirigenten der Welt, gleichzeitig aber auch einen der bescheidensten.
Eigentlich ist es ein Unding, nicht wahr? Ein Mann, der dann 100 Musiker erzählen soll, was die tun müssen. Aber so ist es auch nicht. Es ist doch noch ein bisschen vielleicht komplizierter. Es ist eine musikalische Übertragungsvergabe. Das muss man haben als Dirigent.
Ja, und dieser Bernhard Haitink stand heute mit 90 Jahren zum letzten Mal am Pult. Gleich mehr dazu hier in dieser Fazitausgabe. Und dann schauen wir auf die Bühnen. In Hamburg inszeniert Falk Richter Michel Uelbecks Serotonin mit vielen Männern. Und in Berlin inszeniert Ersan Montag den Bal von Bertolt Brecht mit vielen Frauen. Und das künstlerische Schaffen einer Frau wird erstmals in Deutschland gezeigt. Es verrät viel über die politischen Verhältnisse Kolumbiens. Es geht um die Arbeiten von Doris Salcedo. Und jetzt reden wir über einen der großen Dirigenten der Gegenwart. Bernhard Haitink ist 90 Jahre alt geworden in diesem Jahr, hat seinen Abschied vom Dirigentenpult schon vor einiger Zeit angekündigt. Nach 65 Jahren, in denen er die großen Orchester der Welt geleitet hat, Konzertrebau, Amsterdam, Royal Opera House, London, immer wieder die Wiener Philharmoniker, die ihn gerade zum Ehrendirigenten ernannt haben, und immer wieder Bruckner. Ausschnitt aus Bruckners 7. Sinfonie, mit der Dirigent Bernhard Haitink heute seine Karriere beendet hat, in Luzern beim Festival. Und für Fazit dabei war Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, das war vermutlich ein erhebender Abend, oder?
Ja, es war ganz merkwürdig. Es war natürlich sehr erhebend, es war sehr berührend. Man wird wirklich zwischen Täler von irgendwo einer Zustimmung und dem Abgrund, dass dieser Dirigent nicht mehr dirigiert, hin und her geworfen. Irgendwie schließt sich mit dieser Symphonie ein Kreis, auch durch diese Wiedergabe. Und Bruckner war ja nicht nur einer seiner Hausgötter von Haitink, sondern damit hat er angefangen. Die ersten Einspielungen waren Bruckner-Zyklus. Und das ist der Komponist, mit dem er sich über diese Jahrzehnte wirklich jetzt hinweg immer so intensiv befasst hat, wie, denke ich, mit keinem anderen. Das heißt, es schließt sich damit ein Kreis. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, nach dieser Aufführung heute, nach dieser Wiedergabe, ich kenne im Moment keinen besseren Bruckner-Dirigenten. Gar nicht zu reden, das muss man an der Stelle einfach mal sagen, von solchen Leichtgewichten wie Simon Rattle oder Kent Nagano. Ich habe mich auch in Luzern an Abende erinnert, wo genau das passiert ist, was mir heute so klar wie selten wurde. Da fängt jemand an, gerade Rattle ist so jemand, der sagt, oh, da geht's jetzt sozusagen in den Abgrund, dann geht's hoch in höchste Höhen. Da kommt der erste Höhepunkt. Und das haben wir nach 10 Minuten. Die Symphonie geht aber noch 60. Und dann ist im Grunde genommen ein großer Teil der Energie, ein großer Teil dieser Dynamik schon weg. Und diese Klangarchitektur von Bruckner so hörbar zu machen, so zu durchleuchten in jedem Moment und wirklich alle Spannungszustände dramatisch zu gestalten, wie das heute war, das habe ich so auch von Haitink selten gehört in den letzten Jahren, muss ich sagen.
Es gibt Musikkritiker, die sagen, dass mit Haitink ja auch so eine Generation von Dirigenten verschwindet, denen es wirklich um die Musik, heißt es dann immer, und nicht so sehr ums Ego, um die Show ging. Also vielleicht gehört so ein Herbert Blomstedt da auch noch dazu. Das hört sich immer so ein bisschen kulturpessimistisch an, aber was Sie eben gesagt haben, das geht ja in die ähnliche Richtung. Also ist da was dran, ja?
Da ist absolut was dran. Es ist gerade ein schöner Gesprächsband erschienen von Peter Hagmann und Erich Singer. Der heißt Dirigieren ist ein Rätsel. Und da ist ein langes, langes Gespräch mit Haitink auch drin. Und da wird er gefragt, ja, was ist jetzt, was macht denn jetzt Ihre Kunst aus? Was macht ein Dirigent? Und da sagt er, ich kann nur eins sagen, man muss das Orchester umarmen, musikalisch und mental. Das klingt einerseits wieder pathetisch irgendwie, aber ein bisschen schwammig. Auf der anderen Seite scheint das immer so gewesen zu sein. Das habe ich oft auch heute Abend wieder so erlebt. Er ist ja jetzt wirklich ein alter Mann, Haitink. Er kam also mit einem Stock sehr, sehr langsam auf die Bühne, hatte auch einen kleinen Hocker, hat sich manchmal da auch hingesetzt und mit wenig Gesten, mit fast minimalistischen Gesten das Ganze dirigiert. Übrigens, was für ihn wichtig ist, er sagt ja grundsätzlich, die Dirigenten, die sagen, ich kann das alles auswendig und bringe gar keine Partitur mehr mit, das gibt es bei ihm nicht. Es lag auch die Partitur von Bruckners Siebter da. Er hat allerdings heute nicht reingeschaut. Also sie lag
das
immer braucht
er als Sicherheit oder woran? Warum liegt die da immer?
Also normalerweise schaut er schon rein, weil er tatsächlich sagt, auch wenn ich ein Stück 50 Jahre dirigiert habe, bin ich damit nicht fertig. Und das ist heute wahnsinnig selten, dass jemand wirklich sagt, ich will immer was Neues noch entdecken. Er, wenn eine neue Ausgabe kommt, eine neue Edition, stürzt er sich zwar nicht darauf und sagt, das muss ich jetzt machen, weil das auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist. Das ist ja auch immer eine Frage, was das dann heißt. Aber es interessiert ihn und er hat immer gesagt, das Zentrale sind tatsächlich die Noten und es ist nicht so trivial, wie es jetzt klingt. Denken wir an jemand wie Theodor Korenzis, der nächste Woche nochmal in Luzern ist, das totale Gegenbeispiel, ist überhaupt nicht wertend jetzt gemeint, aber das ist jemand, der im Grunde genommen sagt, Mozart, der muss komplett anders klingen, nämlich so und dann wird es rau und dann wird es wild, dynamisch. Und das Publikum liebt es größtenteils. Ich bin auch eher begeistert davon. Aber diese Frage nach dem Authentischen, nach dem wirklich ganz Ehrlichen und dem totalen Durchdringen der Musik, da sagt eben Haitink, da braucht es dieses lange, lange Studium. Und er hat sich ja konzentriert auf die großen Symphonien von Bruckner, Mahler, Schostakowitsch, ein bisschen Franzosen dirigiert, ein bisschen dann auch, ja gut, ein bisschen sagt man so, Wagners Ring zweimal, dann in szenischen Produktionen auch. Aber er hat zum Beispiel nie das italienische Fach sich angeeignet, nie Grand Opera. Das heißt, er war jemand, der gesagt hat, das glaube ich zu können und da gehe ich total in die Tiefe.
Ist denn diese Bescheidenheit, diese ja vielleicht auch unprätentiöse Art etwas, was man jetzt im Nachhinein noch besser schätzen kann oder war er eigentlich immer anerkannt mit dem, was er getan hat?
Er war anerkannt, es gab ab und zu mal Probleme, er war ja ganz lange Chef des Konzertrebau, da gab es allerdings eher vom Management her, was die Ausrichtung betrifft, gab es ein bisschen Ärger und auch sonst so die eine oder andere kulturpolitische Wolte war das eher, die ihm da vielleicht weitere Entwicklungen mal torpediert haben, aber nie in größerem Umfang. Ich fand noch ganz interessant, das ist in diesem Gesprächsband auch sehr schön zu sehen, da sagt er also zum Thema Regie, er hat ja auch Oper dirigiert, nicht so viel, aber immer wieder mal. Und er hat sich vollkommen rausgehalten. Also Regieentscheidung, wo er jetzt im Nachhinein sagt, das fand ich alles ganz schrecklich. Er wurde aber nie bei Konzeptionsverhandlungen oder Gesprächen, da saß er dabei und sagte dann, nee, ich habe nichts gesagt dazu. Es war völlig getrennt. Mir ging es darum, von Anfang an bei jeder Probe da zu sein und die musikalischen Sachen so gut wie möglich zu machen. Alles andere interessiert ihn nicht. Das ist ein bisschen vielleicht altmodisch, weil natürlich heute auch Dirigenten ganz gern so ein bisschen sich doch auch für das Szenische interessieren im Opernfach.
Und was hat es jetzt mit dieser siebten Bruckner-Sinfonie auf sich? Warum war das sein großes Ding? Hat er ja auch zum Abschied schon in Amsterdam gespielt. Dirigiert.
Naja, das ist natürlich ein gigantisches Klanggemälde. Das ist ja eine Symphonie, die entstanden ist, als da ist gerade Wagner gestorben und hat also sehr viel Moll, sehr viel wolkige Stimmung auch immer wieder drin als Trauergesang auf Richard Wagner von Bruckner komponiert. Aber das Ganze ist von der Durchgestaltetheit, sage ich mal, dieser vier Sätze her, ist, denke ich, in einer Perfektion, wie das kaum, vielleicht in keiner anderen Symphonie bei Bruckner ist. Also die Konstruktion, das total Perfekte, ist schon etwas, was Haitink interessiert. Wenn man so will, das mathematisch konstruierte, aber dass sich aus so einer genauen Analyse, aus so einer genauen Konzentration und Konstruktion tatsächlich eben, ja, wie er das dann auch sagen würde, obwohl er sagt, er ist überhaupt kein religiöser Mensch, aber es kommt dann wirklich etwas Spirituelles. Es kommen dann Bilder, es kommen dann Emotionen, die eben nur in diesem, durch dieses Werk, durch diese Komposition hervorzurufen sind. Und diese Balance, die hat ihn zeitlebens auch interessiert.
Sagt unser Kritiker Jörn Florian Fuchs zum Abschied von Bernhard Haitink. Heute war sein letztes Konzert in Luzern und er dirigierte Bruckners siebte Sinfonie. Die Künstlerin Doris Salcedo hat schon an vielen Orten dieser Erde ihre Spuren hinterlassen, zum Beispiel 2007 in London in der Tate Modern mit einem tiefen, langen Riss im Betonboden des Museums. Salcedo ist Kolumbianerin, inzwischen 61 Jahre alt, und sie hat in ihren Installationen und Skulpturen die Folgen der Gewalt in ihrem Heimatland immer wieder aufgegriffen. Häufig mit ganz einfachen Alltagsobjekten, Tischen, Stühlen etwa. Jetzt sind Arbeiten von ihr in Lübeck in der Kunsthalle St. Ann zu sehen unter dem Titel Tabula Rasa. Dort nimmt sie morgen auch den erstmals verliehenen Posel-Preis für internationale Kunst entgegen. Und Burkhard Birke hat Doris Salcedo getroffen.
La vida prevalece. No importa los horrores que vivamos los seres humanos.
Gleich welchen Horror wir Menschen erleiden, am Ende siegt das Leben.
Das bleibt die Kernbotschaft von Doris Salcedo. Seit mehr als 30 Jahren widmet sich die Kolumbianerin den eher dunklen Seiten der menschlichen Natur. Salcedo greift Themen wie Folter, Entführung, Mord und Vergewaltigung auf, inszeniert Leid, Hoffnung und Überlebenskunst der Menschen in einem Spiel aus Objekt und Raum.
La vida está presente en todos los objetos que un ser utiliza.
Objekte erinnern an das Leben eines Menschen. Eine Person hinterlässt Spuren durch die Kleider, die Möbel, die sie benutzt, die Tische und Stühle, die sie erwarten. Wenn jemand dann auf brutale Art und Weise gewaltsam verschwindet, dann schreien diese Gegenstände förmlich die Abwesenheit heraus. Mich interessiert die menschliche Ebene, das Menschliche, und ich will zeigen, dass Gewalt das Gegenteil ist. Sie ist unmenschlich. Deshalb behandle ich das unmenschlich, was eigentlich menschlich sein sollte.
Aus Metall nachgebaute Stühle des Werkes Thou Less sind teilweise total dysfunktional, zerrissen aneinander geschmiedet, ohne Lehnen, wie kleine Ruinen. Ohne dich bedeutet Thou Less auf Deutsch und soll an die Toten der Erstürmung des Justizpalastes in Bogotá im Zusammenhang mit einem Überfall der M19-Guerilla 1985 erinnern. Thou Less ist eine von 5 Installationen, die jetzt erstmalig in Deutschland zu sehen sind. Scheint belanglos an die Wand gehängte Seidenhemden mit bis zu 14.000 eingenähten Nadeln symbolisieren den stechenden, überall spürbaren Schmerz über den Verlust des einzigen Sohnes durch Gangkriminalität in den USA. Disremembered, vergessen, nennt Doris Salcedo treffend diesen Teil der Ausstellung. Für Tabula Rasa, den Teil der Installation, der auch Titel der Retrospektive in Lübeck geworden ist, ließ Doris Salcedo Tische total zerstören und in mühevoller jahrelanger Kleinstarbeit wieder zusammenkleben. 5 rechteckige Holztische voller Löcher und Macken stehen in einem großen Raum vor weiß gekalkten Backsteinwänden und erzählen die Geschichte von Vergewaltigungsopfern.
Es parecido un asesinato.
Eine Vergewaltigung ist ähnlich wie ein Mord. Der Mensch wird zerstört, aber der Körper lebt weiter. Das ist ein tragisches Leben in der ständigen Erinnerung. Das Verbrechen überlebt die Zeit, und diese Spannung, die die Zeit den Opfern auferlegt, möchte ich in meinen Werken ausdrücken. Deshalb zeigen die Werke, dass die Zerstörung allgegenwärtig ist, aber auch der Versuch, sich zu arrangieren, zu heilen, zu überleben.
Dutzende Vergewaltigungsopfer des kolumbianischen Bürgerkrieges hat Doris Salcedo dafür interviewt. Ihre Traumata durften diese Frauen später auch mit dem aus eingeschmolzenen FARC-Waffen entstandenen Denkmal Fragmentos im Herzen der kolumbianischen Hauptstadt im wahrsten Sinne des Wortes verarbeiten. Sie hämmerten die Formen für die Bodenplatten.
Me hago una autocrítica, es que me demoré mucho tiempo en comprender que la violencia sexual también es un crimen político.
Selbstkritisch muss ich anmerken, dass ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass sexuelle Gewalt auch ein politisches Verbrechen ist. Die Frauen berichten meist zunächst von dem Tag, als ihr Mann ermordet wurde, sie von ihrem Land vertrieben wurden. Und irgendwann kommt dann so ganz nebenbei raus, dass sie auch vergewaltigt wurden. Deshalb gehört das für mich ins Zentrum der politischen Diskussion.
Und der Erinnerungsarbeit. Zigtausende in filigraner Arbeit konservierte Rosenblätter wurden mit Garn zu einem riesigen Teppich oder eher zu einem Leichentuch zusammengenäht. Eine Blumengabe der Künstlerin für eine kolumbianische Krankenschwester, die gekidnappt und zu Tode gefoltert wurde. Das in mühsamer Kleinstarbeit über 2 Jahre von 60 Mitarbeitern bereits 2014 erstellte Werk A Flor de Piel ist stellvertretend auch für all diejenigen, die in den berüchtigten Black Holes genannten CIA-Gefängnissen gefoltert wurden, und geht, wie der spanische Name ausdrückt, im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut.
Die Werke sollen in einen Dialog mit der Umgebung, mit der Architektur treten und sich wandeln. Die Werke leben, sie verändern sich. Und jeder Raum verleiht dem Werk eine Persönlichkeit. Und die Architektur hier prägt sehr.
Kunst, die lebt. Die Werkgruppe Plegaria Muda, übersetzt das stumme Gebet, besteht aus handgefertigten Holztischen, bei denen jeweils ein Tisch umgedreht auf dem anderen liegt, dazwischen eine dicke Schicht Erde, aus der Gras in die Tischplatte hineinwächst. Eine Erinnerung an Massengräber überall auf der Welt und eine Metapher dafür, dass neue Hoffnung keimt, weniger dass unweigerlich Gras über die schlimmste Gräuel wächst. Erinnern, um nicht zu vergessen.
Das ist eine Aufgabe, die man unermüdlich von Generation zu Generation tragen muss. Denn in einigen Gegenden, wie in Ostdeutschland, scheint man die Lektion schon zu vergessen.
Glaubt Doris Salcedo. Von Beginn ihrer Künstlerkarriere an war sie geprägt von Deutschland, von Literaten wie Nelly Sachs und Paul Celan. Von ihnen hat sie die Akribie, die Detailgenauigkeit gelernt, sagt sie, und hofft mit Blick auf die Rückkehr einiger FARC-Guerilleros zu den Waffen in Kolumbien.
Wir haben nur einen brüchigen Frieden erreicht, aber wir müssen die Bruchteile jetzt zusammenführen. Je mehr Menschen den Frieden wünschen, desto eher wird er Realität.
Die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo. Zu sehen sind ihre Installationen derzeit in Lübeck im Museum St. Annen. Michel Uelbeck ist an deutschen Bühnen gerade sehr präsent. Johann Simons hat sich in diesem Jahr schon an ihm abgearbeitet. Kommenden Sonntag ist die Premiere von Ausweitung der Kampfzone am Deutschen Theater in Berlin. Und am Schauspielhaus Hamburg greift Falk Richter nach dem Romanstoff Serotonin, nachdem seine Kollegin Karin Bayer dort ja schon Unterwerfung inszeniert hat mit einzig und allein dem großen Edgar Selge auf der Bühne. In mancherlei Hinsicht erinnert Serotonin ja an Unterwerfung. Wieder ein alter weißer Mann an einer Lebenswende. Wieder begibt er sich auf eine Reise. Wieder geht es um den gesellschaftlichen Wandel und die Suche nach dem Glück.
Es ist eine kleine, weiße, ovale, teilbare Tablette. Gegen 5 Uhr morgens, manchmal auch gegen 6, wache ich auf. Das Bedürfnis ist dann am größten. Es ist der schlimmste Moment des Tages. Ein paar Minuten später, ja 2 oder 3 Zigaretten, schlucke ich eine Captorix-Tablette mit einem Viertelglas Mineralwasser, meist Volvic.
Ich bin 46 Jahre alt. Ich heiße Florent Claude Labrust. Die bei Captorix am häufigsten beobachteten unerwünschten Nebenwirkungen waren Übelkeit, Libidoverlust, Impotenz. Unter Impotenz habe ich nie gelitten.
Ein Ausschnitt aus Serotonin heute am Schauspielhaus Hamburg. Und gesehen hat diese Uraufführung unsere Kritikerin Heide Soltau. Und da haben wir, Frau Soltau, gerade 3 Stimmen in der Rolle einer Person gehört, oder?
Ja, es sind sogar noch mehr Stimmen, die diese Hauptfigur Florent Claude spielen. Falk Richter besetzt 6 Florent Claudes, nämlich 4 Männer und 2 Frauen. Das ist ja auch ein ganz beliebtes Mittel im Theater, um zu verdeutlichen, dass es hier nicht um das Schicksal eines einzigen Mannes geht, sondern um die Krise des weißen heterosexuellen Mannes schlechthin. Und hier geht es um die Lebenskrise des 46-jährigen Agraringenieurs, der an den handfesten Symptom einer Midlife-Crisis herumdoktert, als ihm nämlich bewusst wird, dass er kein Dollarhecht mehr ist und eben nicht mehr so potent und er deshalb Tabula Rasa mit seinem bisherigen Leben macht, aussteigt, seine Freundin verlässt, sein Bankkonto kündigt, seinen Job kündigt und sich in einem Hotel einmietet und sein Leben überdenkt und dabei in Depressionen verfällt. Und gegen diese Depressionen bekommt er Antidepressiva, die die Produktion von Glückshormonen, nämlich Serotonin, ankurbeln. Das ist so die Geschichte, die Rahmenhandlung. Mhm.
Falk Richter ist ja ein Regisseur, der sich auch gegen rechts stark macht. Michel Uelbeck, ein Autor, der mindestens provoziert mit rechtem Gedankengut. Man weiß dann nie so richtig, wo er dann eigentlich steht. Wie positioniert er sich denn jetzt eigentlich, der Falk Richter? Also man fragt sich natürlich, was er mit diesem Uelbeck jetzt macht, ob ihn auch diese Person Uelbeck in diesem Stück interessiert.
Ja, und das ist das Erstaunliche. Er hält sich sehr genau an diesen Text. Er bringt eigentlich gar keine eigenen Akzente. Er lässt den Text sprechen und nur anspielen. Das ist ja ein ganz beliebtes Mittel auch im Theater. Er lässt den Text sprechen, eben von diesen verschiedenen Schauspielern, anspielen die Szenen und greift einige Schlüsselszenen heraus, die ihm besonders wichtig scheinen. Das ist dann schon sein Zugang. Aber er lässt den Text, er kommentiert ihn nicht noch extra, also diese unerhörten Sexualfantasien, die natürlich in diesem Roman auch vorkommen. Und er lässt sie auch die Schauspieler sprechen. Karin Bayer hatte bei Unterwerfung sich ja sehr geziert, sodass der Edgar Selge durchsetzen musste, denn doch einige Stellen zu bringen. Falk Richter lässt etliche Stellen sprechen. Und das ist auch gut so, weil das den Charakter des Textes auch deutlich macht.
Als dieser Roman im Januar erschien, da waren ja viele begeistert. Uel Beck hieß es da, der habe die politische Entwicklung mal wieder vorausgesehen. In dem Fall ging es um die Gelbwesten in Frankreich. Ist das denn eine der Szenen oder eines der Themen, das sich Falk Richter rausgepickt hat?
Das ist eine der Szenen, aber das steht gar nicht im Mittelpunkt des Romans. Es geht hier um die Rückschau eines Mannes, der auf der Suche nach Liebe ist. Und das ist auch der große Unterschied zu dem großen Roman Unterwerfung, der sehr viel stärker ist. Dieser Roman konzentriert sich im Wesentlichen auf das private Glück. Es geht um das verlorene Glück dieses 46-jährigen Mannes, der seinen verflossenen Lieben und vor allem Camille hinterher trauert und seinem Freund. Und diesen Freund, einen adligen Bauern, besucht er in der Normandie und erfährt dabei, in welcher Krise die Bauern stecken. Und wird Zeuge eines großen Aufstandes, bei dem es eben auch um Tote geht. Das ist ein kleiner Handlungsstrang. Im Wesentlichen geht es um die Suche nach Liebe und Glück und, das ist ja das Erstaunliche an diesem Roman, Michel Houellebecq plädiert für Zweisamkeit, für ja, die Ehe.
War das denn für Sie jetzt ein guter Falk Richter-Abend?
Ja, es ist ein guter und ein kurzweiliger Theaterabend. Falk Richter hat in Hamburg, in Berlin ist er ja mit viel mehr Arbeiten hervorgetreten, in Hamburg ja zwei ganz große Arbeiten. Am Königsweg von Elfriede Jelinek herausgebracht und Lazarus von David Bowie. Das waren opulente, sehr opulente Inszenierungen. Dieses ist eine vergleichsweise bescheidene Inszenierung mit bescheidenen Mitteln. Diese sechs Schauspieler, ein bisschen Video, die sehr nichtssagend sind, die eigentlich den Text nur bebildern und 5, 6 Schlüsselszenen, wo er durchaus Spannung erzeugt. Es ist ein guter Theaterabend, der dem Text und damit auch eine Diskussionsgrundlage schafft, damit wir uns damit auseinandersetzen, was heißt das eigentlich, in einer Welt zu leben, wo wir die Liebe verlieren, wo der Mann die Liebe verliert und seine Identität, die sich über Sexualität und Macht bestimmt darum in die Krise, darüber diskutieren. Eine dolle Eröffnung eines großen Panoramas von Falk Richter habe ich darin nicht gesehen.
Heide Soltau über Serotonin am Schauspielhaus Hamburg. Inszeniert hat den Uel Beck-Roman Falk Richter und die nächste Vorstellung, die ist am Dienstag, den 10. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Der mexikanische Künstler Francisco Toledo ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der aus Oaxaca stammende Toledo galt als bedeutendster zeitgenössischer Maler und Bildhauer seines Landes. Er gehörte dem Volk der Zapoteken an und setzte sich für den Erhalt indigener Sprache und Kultur ein. Toledos Werke sind geprägt von Tierbildern und mythologischen Figuren. Er setzte sich künstlerisch auch mit der Gewalt in dem lateinamerikanischen Land auseinander. Aus Mexiko, Anne-Kathrin Mellmann.
Toledo hat Mexiko durch sein politisches und soziales Engagement geprägt, für das er 2005 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Er mischte sich ein, lebte nicht im Elfenbeinturm, sondern war auf den Maisfeldern Oaxacas zu Hause, war den Menschen nah. Unter anderem kämpfte er gegen das Eindringen von gentechnisch verändertem Mais. In Oaxaca ein besonders wichtiges Thema, weil dort jede Region ihren eigenen Mais hat. Toledo nutzte seine Kraft und seinen Einfluss, schuf einen kulturpolitischen Gegenpol und legte sich immer wieder mit Gouverneuren an. Seine politische Stimme, die jetzt verstummt ist, konnte in Mexiko niemand ignorieren.
Der Film Baby Cheese der australischen Regisseurin Shannon Murphy ist bei den 76. Filmfestspielen in Venedig mit dem Signes-Preis der katholischen Jury ausgezeichnet worden. In dem Drama geht es um das Schicksal der 15-jährigen schwerkranken Miller, um Ängste und Hoffnungen ihrer Familie und um die Liebe. In ihrem Debütfilm arbeitet Murphy die Charaktere und ihre individuellen Herausforderungen sensibel und originell aus, begründete die Jury ihre Auswahl. Die Filmfestspiele in Venedig enden morgen Abend mit der Verleihung der Goldenen Löwen. Das Buch Name, Waffe, Stern, das Emblem der Roten Armee-Fraktion, ist das schönste Buch des Jahres 2019. Es wurde heute Abend in Frankfurt am Main mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Das Werk sei von 3 Absolventen der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst gestaltet worden, teilte die Stiftung mit. Es stelle die Frage nach der programmatischen Bedeutung des Emblems der Roten Armee-Fraktion. Das Buch wurde von einer 5-köpfigen Jury aus den 25 schönsten deutschen Büchern ausgewählt, die die Stiftung im Juni bekannt gegeben hatte. Graffiti-Künstler haben heute Morgen in Dortmund unter Polizeischutz Nazi-Schmierereien übersprüht. Die Parolen fanden sich in einem Straßenzug, der von dort lebenden Rechtsextremisten als vermeintlicher Nazi-Kiez für sich reklamiert wird. Der Dortmunder Stadtteil Dorstfeld gilt als eine bundesweit bekannte Hochburg und als Rückzugsort der Nazi-Szene. Mit der Aktion wollen Stadt, Polizei und engagierte Bürger ein Zeichen gegen rechte Hetze und Rechtsextremismus setzen.
Und noch eine Premiere in dieser Freitagnacht bei Fazit, und zwar am Berliner Ensemble, dem Bertolt-Brecht-Theater, gibt es eine Neuinszenierung von Brechts Baal. Auch hier geht es wie bei UL Becks Serotonin um die Suche nach dem Glück. Auch hier steht ein Mann, ein Macho im Mittelpunkt, dessen rauschhaftes, ganz auf sich gerichtetes Leben sinnbildlich für eine ganze Gesellschaft steht. Und direkt aus der Premiere kommt André Mumort. Guten Abend.
Guten Abend.
Ohne den Namen Ersan Montag kommen wir ja nicht weiter hier. Er hat den Baal inszeniert. Bei Montag spricht man immer gleich über das Visuelle. Aber wir fangen mal mit dem Inhalt an. Worum geht es ihm?
Das ist schon gleich wahrscheinlich die schwierigste Frage, die man stellen kann über diesen Abend. Ich glaube, es geht ihm erstmal wie immer in seinen Inszenierungen darum, eine beeindruckende visuelle Umsetzung zu finden. Darüber müssen wir sicherlich sprechen, über sein von ihm selbst gestaltetes Bühnenbild, das spektakulär ist, über die Atmosphäre, die er da schafft, über die eigene Welt, die er sich da baut und die der Welt eben gleich, die er auch in seinen anderen Inszenierungen gebaut hat. Inhaltlich ist das, wie Sie schon gesagt haben, ja ein sehr eindrucksvoller Text eigentlich von dem sehr, sehr jungen Bertolt Brecht entworfen, in dem eben dieser männliche Künstler in all seiner Scheußlichkeit auch dargestellt wird, in all seiner furchtbaren, egoistischen Selbstverwirklichungswahnhaftigkeit, in der er vor allen Dingen auch Frauen die ganze Zeit missbraucht und sexuell benutzt, schwängert, die bringen sich dann um. Und das ist eigentlich erstmal so das zentrale Thema. Er ist ein Asozialer in einer asozialen Welt, so hat Bertolt Brecht das auch beschrieben. Bei Ersan Montag ist das aber anders.
Also weil MeToo steckt da auch drin.
Da
ja?
steckte, da würde MeToo sehr deutlich drinstecken. Nun hat Ersan Montag sich wahrscheinlich auch aus diesem MeToo-Kontext heraus dazu entschlossen, was in gewisser Weise sehr naheliegend ist, zu sagen, wir wiederholen diese männliche Gewalt auf der Bühne nicht, sondern wir besetzen den Baal mit einer Darstellerin, mit der großartigen Stefanie Reinsberger. Und das hat er auch relativ konsequent durchgezogen, dass also auch die weiblichen Opfer sind von Männern besetzt, sodass sich da eine Umkehrung ergibt, die aber nun gerade diesen Hauptaspekt des Stücks, also diese männliche Attitüde, diese männliche Gewalttätigkeit eigentlich in nichts auflöst.
Warum?
Es liegt daran, dass durch Stefanie Reinsberger in der Hauptrolle dieser Baal eigentlich dann doch wieder zur Künstlerin wird, die in ihren Exzessen, in ihrer Maßlosigkeit uns sympathisch erscheinen soll und auch sympathisch erscheint. Sie ist so ein bisschen kauzig, sie ist durchaus auch aggressiv und nimmt sich, was sie haben will, aber vor allen Dingen ist sie so ein Gefühlsmensch. Sie bricht auch ständig in Tränen aus, sie ist wahnsinnig emotional, das ist auch dieser Baal im Stück, das stimmt, aber es ist eben so ein männlicher Typ, der die ganze Zeit das irgendwie so rausrotzt und der dann eben wieder sich als Lyriker in inszeniert, um dann wieder wirklich sich aufzuführen, wie wirklich, wie man das nicht sehen und hören möchte. Bei Stefanie Reinsberger geht es ihm, glaube ich, dann eher darum, so eine Künstlerinnenfigur zu schaffen, die eben im Widerstand steht zur Gesellschaft, zur Spießergesellschaft und mit der er sich identifiziert und wo er sich am Ende dann auch wünscht, dass sich das Publikum damit identifiziert.
Also dann doch vielleicht eine andere Geschichte, die da erzählt wird, ja?
In gewisser Weise schon. Es ist sehr viel Brechtscher Text auf der Bühne. Erst am Montag ist ja eigentlich ein Regisseur, der sich mit dem Text eher zurückhält. Hier heute Abend wurde sehr viel Brechtscher Text gesprochen, aber auf eine Weise, dass man zwischendurch gedacht hat, man ist in so einem wahnhaften Melodram gelandet. Das heißt, das ist ein expressionistischer früher Text von Brecht, bevor er seine eigene Stimme gefunden hat, aber trotzdem steckt da so eine gewisse unwirsche Schnoddrigkeit drin, die hier an dem Abend nicht so gut zur Geltung kommt. Auch wenn Stefanie Reinsberger so ein bisschen Humor da reinbringt und ihren Wiener Schmäh, der das Ganze ein bisschen auflockert.
Mhm. Apropos Brechtscher Text, es wurde ja auch gesungen. Wir hören mal kurz in einen Ausschnitt rein.
Alle Laster sind so etwas gut. Nur der Mann sagt mal nicht, der sie tut. Laster sind, was weiß man, was man will. Sucht euch zwei aus, denn eines ist zu viel.
Ja, das hört sich eigentlich ein bisschen an wie Brecht vor 50 Jahren, würde ich sagen.
Ja, Stefanie Reinsberger singt mehrere Nummern, die klingen auch sehr gut und das macht sie auch ganz fabelhaft. Das Problem liegt eher in den Dialogsequenzen, die für mich sich gar nicht nach Brecht anhören und insgesamt auch nicht einfach sind für das Publikum, da so durchzukommen, weil das sich doch auch sehr zieht, sehr in die Länge zieht. Es ist ein dreistündiger Abend, in dem diese brechtsche Schärfe eigentlich fehlt. Das, was man üblicherweise erwarten würde und auch der gesellschaftskritische Aspekt ist irgendwie da, aber wird dadurch, dass die anderen Figuren rund um Baal so als wild angemalte Karikaturen auf der Bühne rumhüpfen, auch nicht wirklich stichhaltig. Mhm. Das ist also sehr schematisch gedacht, aber man muss eben auf jeden Fall sagen, es ist diese irrsinnige, sehr atmosphärische Bühnenwelt, durch die der Abend dann natürlich auch besticht und am Ende dreht sich die Drehbühne permanent in so einer albtraumhaften Vision von einem dieser herrlichen Bühnenbilder ins nächste. Da gibt es so eine expressionistische Stadt, so eine Gasse, es gibt eine Bar und es gibt eine riesige, riesige Barbie-Figur mit einem überdimensionierten Penis auch ausgestattet, der dann abgeschlagen wird von Stefanie Reinsberger in einer Szene. Sie erschafft da den neuen Adam und der ist offensichtlich ohne Penis sich vorzustellen. Das ist wie immer bei Ersan Montag wahnsinnig beeindruckend als Text, als Abend, der ein Brechtstück wirklich versucht, eins zu eins auf die Bühne zu bringen, hat das meiner Meinung nach nicht besonders gut funktioniert.
Der Baal von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble, inszeniert also von Ersan Montag. Und morgen Samstag gibt es wieder eine Vorstellung und dann am Freitag, den 20. September, die nächste. Danke an André Mumot im Studio.
Sehr gern.
Über ein Jahr ist es schon wieder her, dass das Urteil im sogenannten NSU-Prozess am Oberlandesgericht München gesprochen wurde. Ein Urteil, das in vielerlei Hinsicht sehr unbefriedigend war, das unzählige Fragen offen ließ, vor allen Dingen für die Nebenkläger, die Angehörigen der Mordopfer. Einige werden sich vielleicht an das NSU-Tribunal erinnern, ein Zusammenschluss von Kulturschaffenden und verschiedenen Aktionsbündnissen, das auch den Versuch unternahm, zusammen mit den Angehörigen weiter aufzuarbeiten. An diesem Wochenende stellt sich nun das Haus der Kulturen der Welt in Berlin der Frage, was von diesem Prozess geblieben ist, in einer Installation und Gesprächen mit Ehefrauen, Töchtern und Müttern der Mordopfer. Thomas Fitzel.
Am Anfang war noch Hoffnung, aber dann nur noch Dunkelheit, sagt die Ehefrau eines der Mordopfer in einem Filmausschnitt, der auf einem der 8 Monitore in der Eingangshalle des Hauses der Kulturen der Welt zu sehen ist. Die Dokumentarfilmerin Aysum Bademsoy hat die Familienangehörigen der Mordopfer während des gesamten Prozesses begleitet.
Mir war das sehr, sehr wichtig in dem Moment, wo ich das mitgekriegt habe. Also das war schon so, dass da immer Kleinunternehmer umgebracht wurden und Väter von Familien.
Gerade weil alle Opfer gut integrierte Kleinunternehmer und Familienväter waren, kann keiner der Angehörigen bis heute glauben, dass sie bloß zufällig von dem NSU-Trio ausgesucht wurden. Sie müssen stattdessen Helfershelfer vor Ort gehabt haben, die die Situation und Örtlichkeiten sehr gut kannten. So blieben auch nach dem Ende des Prozesses jede Menge Fragen, die der Sohn des ersten Mordopfers, Enver Şimşek, auch in diesem Film aussprach.
Ich kann nicht abschließen, weil ich das Gefühl habe, dass nicht alles dafür getan wurde, um alles aufzuklären.
Aber bis zuletzt hatte man den Familien nicht zugehört. So hat Adile Şimşek von Anfang an gesagt, ihr Mann sei sicher von Nazis ermordet worden, aber niemand nahm sie ernst. Man ließ die Familien bis 2011 allein. Adile Şimşek verfiel in eine tiefe Depression und ihre damals 14-jährige Tochter Semya musste sämtliche Kommunikation übernehmen.
Keiner kam an die Tür und hat geklingelt und gefragt, wie geht's euch denn? Was ist denn hier wirklich passiert? Keine Beratungsstelle, niemand hat uns angesprochen und meine Mutter, die kannte ja kein Deutsch. Sie wusste nicht, wo sie mal hingehen kann. Aber 2011, als es dann öffentlich wurde, dass es NSU ist, sind sie bei uns angestürmt. Nach 11 Jahren brauche ich doch keine Hilfe mehr. Wir sind so stark genug. Wir brauchen niemanden.
Erst als durch den Selbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, ein Selbstmord, der auch bis heute noch Fragen aufwirft, der Verhaftung von Beate Zschäpe sowie der Entdeckung der Bekennervideos, die Taten endlich aufgeklärt wurden, da stürzte sich zwar die Presse auf die Familien, aber von der Justiz, das heißt dem Staat, kam immer noch wenig.
Am schlimmsten war das, dass viele Familien in dem Saal das sich anhören mussten, was irgendwie diesen Familien zugute gesprochen wurde. Aber die Familien selbst mit keinem Wort des Danks hat der Richter ein Wort an die Angehörigen gerichtet.
An diesem Abend im Haus der Kulturen der Welt konnte nichts Neues gesagt werden. Es ging eher darum, das Gedächtnis wach zu halten, da wir viel zu schnell vergessen. Und bis heute sind es im kollektiven Bewusstsein immer noch die Opfer der anderen und nicht unsere Opfer. Dies wurde doch sehr deutlich vor Augen geführt in diesem doch sehr bewegenden und emotionalen Abend. Adile Şimşek blieb stumm neben ihrer Tochter sitzen. Anders Elif Kubaschik, die Witwe von Mehmet Kubaschik, der das 8. Opfer war. Sie hat sehr kämpferisch immer wieder durchgesetzt, dass die Akten nicht geschlossen wurden. Wenn wir jetzt aufhören, sagte sie, dann wird es immer weitergehen. Und es ist ja weitergegangen. Der Mord an Walter Lübcke steht für die Familien der Mordopfer genau in dem gleichen Zusammenhang und geschah auch aus dem gleichen Netzwerk heraus. Davon sind sie felsenfest überzeugt. Aber es musste erst ein Deutscher ermordet werden, dass zumindest in Fragen der Akten, die unter Verschluss liegen, Bewegung kam. Ayşe Güleç gehört zu den vielen Aktivistinnen, die dafür sorgten, dass die Aufklärung immer wieder gefordert wurde.
Was ich erzählen wollte, ist, dass nach dem Mord von Herrn Lübcke es zum Glück natürlich eine Welle von Empörung ging, auch in Kreisen, die sich sonst für den NSU nicht interessiert haben. Aber durch diese Empörung sozusagen es jetzt geschafft worden ist, dass die Akten, die für 120 Jahre in Hessen gesperrt worden sind von dem Verfassungsschutz, von dem hessischen Verfassungsschutz, jetzt runtergestuft worden sind auf 40 Jahre Sperrfrist.
Zu Anfang der Veranstaltung wurde gesagt, dass die NSU-Morde ein Trauma für unsere Gesellschaft darstellen würden. Doch ist doch eher das Gegenteil der Fall. Bis heute wird verdrängt, dass ein aktives rechtsterroristisches Netzwerk existiert, das immer wieder mal Mordlisten erstellt oder Anwältinnen bedrohen kann, aber erfolgreich immer wieder als Einzeltäter verkauft wird. Und ebenso wird verdrängt, dass in einem Rechtsstaat Akten geschreddert und Beweise vernichtet wurden und sich Behörden hartnäckig der Aufklärung verweigern können, trotz unzähliger parlamentarischer Untersuchungsausschüsse. Genau diese Erfahrung, wie man die Aufklärung dennoch voranbringen kann, soll morgen in einigen Workshops weitergegeben werden.
Im Haus der Kulturen der Welt sprechen an diesem Wochenende die Nebenklägerinnen des NSU-Prozesses. Bei der Eröffnungsveranstaltung war Thomas Fitzel dabei. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Arno Orzesek hat die Feuilletons von morgen gesichtet.
Dürfen männliche Kritiker noch über das Aussehen von Schriftstellerinnen schreiben? So fragt die Tageszeitung Die Welt. Eine glasklare Antwort können wir in dem Artikel von Marc Reichwein nicht finden, dafür aber unterhaltsame Betrachtungen zum männlichen Blick im Literaturbetrieb, etwa diese. Die Zeit war es, die 1998 Joachim Lottmanns Ganzkörperkritik zu Alexa Henning von Lange abdruckte, die der Schriftsteller mit instinktsicherem Gespür für seinen Tabubruch mit den Worten begann: Wie soll Mann über so ein Mädchen schreiben, als älterer Herr, als Literaturkritiker mit strengen Maßstäben? Hier hat nämlich nicht der alte Nabokov einen Roman über eine frühreife Verführerin geschrieben, sondern Lolita hat ihn gleich selbst geschrieben. Ein starkes Zitat von Joachim Lottmann in einem Artikel des Weltautors Marc Reichwein, der indessen zu bedenken gibt, der Literaturbetrieb ist heute weiter als vor 20 Jahren. So wie die Grid Girls in der Formel 1 verschwunden sind, so sind heute auch gefühlt die Autorinnenfotos der ganz krass inszenatorischen Art passé. Tanja Dückers im geblümten Minirock, Zoe Jenny im ausgestellten Dekolleté oder Judith Herrmann als mittelalterliche Madonna gibt es nicht mehr. Und das ist auch gut so. Schließlich wurde die krasse Blickfangstrategie mancher Autorin zum Verhängnis. Marc Reichwein in der Welt. Wir bleiben nah am Thema Frauenbilder, schlagen aber die Tageszeitung auf. Ausgerechnet in der antichauvinistischen Taz springt den LeserInnen die Medienkritikerin Samira El-Wazil aus einem Foto in einer Pose entgegen, die heterosexuelle Männer am meisten erfreuen dürfte, so betont Oberschenkel entblößt und, nun ja, prallbrüstig, wie sich El-Wazil dort sichtbar macht. Dürfen männliche Radioautoren noch so über das Aussehen von Frauen schreiben, die für die Taz posen? Nun, eine glasklare Antwort zu finden, das überlassen wir Ihnen. Während El-Wazil sich beim Treffen mit dem Taz-Autor Alexander Graf selbst als Cheerleaderin der Medienwelt bespöttelt, verliert Graf vorsichtigerweise kein Wort über Äußerlichkeiten, bewundert anderes aber sehr. Kann man wirklich derart aus reiner Vernunft bestehen? El-Wazil wirkt wie ein lebendiges Abbild ihrer Texte. Nicht nur, weil sie selbst am Kaffeetisch über komplexeste Dinge so gestochen scharf sprechen kann, wie sie auch schreibt, sondern weil sie ständig in einem Modus der prüfenden Analyse unterwegs zu sein scheint. Alexander Graf über Samira El-Wazil, die übrigens kürzlich in Potsdam einen Vortrag mit den Worten begann: »Mein Name ist Samira El-Wazil. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.« Und wir bleiben bei Frauen von Format. Rock'n'Roll ist ziemlich durch, behauptet im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung Chrissy Hynde, jene Sängerin, um persönlich zu werden, die 1986 mit der Band The Pretenders einen der Songs unseres Lebens eingespielt hat. Hymn to Her, mitsamt der Zeile »Something is lost, but something is found«, die angemessen zu übersetzen uns nicht gelingen will. Erfreulich finden wir aber allemal, dass Chrissy Hynde mit 68 Jahren ihr Alter richtig klasse findet. Wenn man 60 wird, muss man sich entscheiden, wie man abtreten will. Die meisten Leute, die so alt sind wie ich, wissen, was ich meine. Man hatte Eltern, die alt wurden. Kinder, verheerende Beziehungen, Suchtprobleme, Ärger mit der Karriere, mit Leuten. Jeder hat solche Probleme, egal wer du bist, jeder muss da durch. Aber irgendwann in den 60ern hat man das hinter sich. In meinem persönlichen Fall war das eine große Erleichterung, den harten Teil des Lebens hinter mir zu haben. Die einzige Herausforderung, mit der ich mich jetzt noch beschäftigen muss, ist der Tod. Chrissy Hynde in der SZ. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobt unterdessen die Sängerin Lana Del Rey und deren Album Norman Fucking Rockwell. Doch zum Zitieren reicht die Zeit nicht mehr. Wir verabschieden uns mit der schlichten FAZ-Überschrift »Frauen vor«.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.